Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Podcast für alle, die sich das Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus zu Herzen nehmen. Hier lernst du wertvolle Tipps und Erfahrungen, die du in deinem Leben praktisch anwenden kannst. Mein Name ist Thomas Brandon Kovac, auch bekannt als Thomas der Sparkojote. Ich bin Unternehmer und führe den größten Schweizer Finanz-YouTube-Kanal und Finanzblog sparkojote.ch. Wir schauen uns ein 65.000 Euro Portfolio an und damit herzlich willkommen zum Dividenden-Donnerstag, zur größten, besten Dividenden-Donnerstag-Gleichung im gesamten Dachraum.
Und auch der interaktivsten.
Aller guten Dinge sind zwei. Wir müssen nochmal neu starten. Und wir werden das Ganze aber auch in einem sauberen Durchlauf machen und springen direkt nämlich in die Vorstellung. Und zwar schreibt der liebe Luis, da ich eure Videos schon lange verfolge, habe ich jetzt auch mal mein Portfolio eingeschickt. Und freue mich über eure Meinung dazu. Ich bin 25 Jahre jung, arbeite als Angestellter und investiere für meine Altersvorsorge. Aktuell investiere ich jeden Monat per Sparplan 720 Euro in ETFs und Aktien. Mein Notgroschen nicht in Portfolio-Performance ist eigentlich groß genug. Da ich aber auf ein Auto angewiesen bin und die nächsten 1 bis 2 Jahre ein neues brauche, lege ich noch jeden Monat 800 Euro aufs Tagesgeldkonto. Ja, das Portfolio 65.000 Euro groß. Ich würde sagen, wir klicken einfach direkt mal rein, schauen uns das mal an. In der Asset Allocation haben wir angeschaut, 50% in Einzelaktien, 30% in ETFs, 7% in Krypto, 6,5% in Rohstoffe und knapp 4% noch auf den Verrechnungskonten. Das heißt eigentlich praktisch voll investiert an dieser Stelle.
Ja, genau. Was haben wir noch? Was haben wir noch erzählt?
Einfach nochmal neu, das ist ja egal, du kannst ja, das ist ein Neustart.
Ja, also genau, also ich fand manche Titel fand ich interessant, die hier mit reingebracht sind. Wir wurden schon aufgeklärt, gerade in unserem ersten Versuch, diese Rollins-Aktie, das hat mit Schädlingsbekämpfung zu tun. Dann haben wir auch Waste Management dabei. Wir haben Freenet dabei. Das sehen wir auch nicht so häufig. Aber dann auch eine Menge von dem, was man so kennt. Microsoft, Unilever, Walt Disney Company und Nvidia. Auch eine große Position dabei. Bei den ETFs haben wir den MSCI World als größte Position. Dann haben wir nochmal ein MSCI World ausschüttend auch. Wir haben MSCI Emerging Markets EMI und auch wieder eine interessante Auswahl, finde ich hier persönlich, der MSCI India, also wo nochmal auf Emerging Markets, auf ein spezielles Land in den Emerging Markets speziell gesetzt wird hier für die Zukunft, so ein bisschen zumindest mit 1,5% des Portfolios. Und auch Digital Security mit 1,3% des Portfolios sind hier dabei. Und dann ein unwesentlicher Teil tatsächlich nochmal extra China. Interessante Auswahl auf jeden Fall hier an den ETFs, finde ich. Gucken wir uns mal die Kryptowährungen an, weil da sind ja auch ein paar drin. Bitcoin größte Position, dann Ethereum. Wir haben XRP. Wie heißt es komplett?
Ripple.
Wir haben Litecoin und Tron und Dogecoin tatsächlich. Also wenn der Doge, alles klar. Rohstoffe haben wir Gold und Silber am Start, die beiden Klassiker. Und ja, der Rest ist Barvermögen, wie du schon gesagt hast, glaube ich. Also eigentlich eine ganz solide Aufteilung, muss man erstmal sagen, oder? Grob. Also er hat hier eine wirklich große Auswahl an Aktien. Wenn da jetzt eine irgendwie den Geist aufgeben sollte, irgendwie pleite gehen sollte, dann macht ihm das ja nichts. ETFs auch eine solide Angelegenheit. Beides zusammen macht 80% des Portfolios aus. Ist die Frage, ob man hier schon, wenn man die Aktien als eigenen ETF sieht und dann die ETF-Position zusammen, 80% als Core, schon hier so ein bisschen Core-Satellite eigentlich, den Ansatz.
Ich habe mir das jetzt mal auch angeguckt, wenn wir jetzt die Performance von ihm anschauen. Also Year-to-Date, das ist ja die Euro-Performance, ist ja ungefähr 2% besser als der Vanguard FTSE All-World. Für 2023 ist er ungefähr 1,5% besser als der Vanguard FTSE All World, weil der hat nämlich 17,78% gemacht, also einfach im Jahr 2023, und er hat 19,3% aufs Gesamtportfolio gemacht. Und wenn wir uns dann zum Beispiel die Performance 2022 anschauen, das werde ich hier auch gleich nochmal einblenden, hat er nämlich minus 24,6 gemacht. Dafür hat aber der Vanguard FTSE All World in Euro nur minus 13,01 gemacht. Er hat zwar in den letzten zwei Jahren war deutlich besser, aber dafür im 2022 massiv schlechter. Wir gucken uns aber auch noch gerne das 2021 an, dass wir das auch so ein bisschen komplett haben, damit das auch fair ist. Hier nochmal kurz reingucken. 21 bis und mit. Und gucken uns das hier an. Der Vanguard FTSE All World hat im Jahr 2021 28,18% gemacht und er 26,9%. Und jetzt schauen wir uns komplettheitshalber noch 2020 an, weil das ist dort, wo er so richtig, richtig gestartet. Das davor zählt nicht so ganz. Das haben wir schon im Diagramm uns angeschaut. Und dann wissen wir auch, was hier Sache gewesen ist. Vanguard FTSE All World hat 5,4% plus gemacht in diesem Jahr. Und er hat 37,9 gemacht. Das liegt aber daran, und das können wir hier in der Kurve bei ihm angucken, dass er halt entsprechend im Jahre 2021 erst so richtig angefangen hat zu investieren, als der Crash schon passiert ist. Das heißt, er hat eigentlich so im Tief angefangen, geil, wenn man das so sagen kann.
Geil, wie man sich wünscht.
Das ist natürlich dann so ein großer Unterschied. Er hat jetzt nicht Anfang 2022, wo alles hochgestanden ist, angefangen, sondern wirklich eigentlich da in dieser Crash-Zeit und konnte da natürlich ideal halt diese Einstiegskurse abkassieren, und darum hat er dann auch so eine krasse Performance im Jahr 2020 leisten können, sozusagen, mit seinen 37,5%. Genau.
Perfekt.
Ja, also hat er wirklich einen guten Einstieg erwischt. Ja. Also overall kann man sagen, ja, die Performance ist eigentlich ganz gut. Klar gibt es mal schlechtere, bessere Jahre, und auch das Delta von seitdem er am Investieren ist, liegt bei über 12.000 Euro. Das heißt, er hat 52.500 Euro einbezahlt, und das ist jetzt eben diese knapp 66.000 Euro wert, Stand heute. Also nicht schlecht tatsächlich, finde ich jetzt persönlich.
Also, ist richtig anschaut. Gut. So. Also hast du das mal gezeigt im Screen, jetzt zum Beispiel das Kursdiagramm hier bei Portfolio Performance vom MSCI World, wo er da eingestiegen ist?
Nee, das nicht.
Also, es ist wirklich der absolute Tiefpunkt.
Müssen wir gleich mal reinziehen. MSCI World.
Also 2020 der Tiefpunkt. Vorher
historische Kurse.
War da gar nichts.
Kursdiagramm letzten 5 Jahre. Hier, also wo meinst du jetzt den MSCI World oder welchen ETF meinst du, oder was meinst du genau?
Ja, ja.
Den genau, iShares den Core? World. Nee. ETF MSCI World. Genau, hier sieht man es.
Genau. Genau.
Ja. Er hat genau da gestartet im Tiefpunkt und seinen Sparplan eigentlich laufen lassen bis Anfang des Jahres, und dann ist er auf den Ausschüttenden rüber geswitcht. Das ist wahrscheinlich der Thesaurierende.
Ja.
Und jetzt hat er den Ausschüttenden noch neu statt dem Thesaurierenden. Ja. Genau, also der hat wirklich den Tiefpunkt erwischt, wie viele andere, die während der Pandemie gestartet haben, muss man hier an dieser Stelle fairerweise sagen. Und jetzt begrüßen wir, aller guten Dinge sind zwei, guten Abend, Ren, Joachim, Blad, Theodor, Josef, Eisenring, Mayo, De Suchti am Start, Shiny Cola, Hanzug der Dritte, Michael, Jessis Textil, die sind auch am Start, Skavele, gute Stammgäste hier, Jason Stone, seid gegrüßt an dieser Stelle. Es gibt es manchmal auch, wenn der Wurm halt drin ist, so mit diesen technischen Problemen.
Manchmal ist er drin, though.
So overall, so wenn ich das Portfolio angucke, es ist halt meiner Meinung nach immer noch zu bunt, und ich denke, er hätte eine bessere Performance hinbekommen, wäre es etwas konzentrierter. Hätte er sich gesagt, hey, Minimum Positionsgröße 1,5 oder 2%, alles was unter 2% ist, ist zu klein, so zum Beispiel. Ich denke, er hätte locker eine höhere Performance erzielen können, weil er ja grundsätzlich schon über die letzten paar Jahre eigentlich eine gute Performance hingelegt hat. Er wäre deutlich besser gefahren. Oder wenn jetzt diese 15%, die so krass verteilt ist, einfach sauber auf die anderen Titel, die ja sowieso Performance-Treiber sind, oder insgesamt verteilt hätte, dann wäre er immer noch sehr stark diversifiziert mit irgendwie 30 Titeln, hätte aber wahrscheinlich mehr Performance gemacht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Kann sein, kann sein. Die Frage ist halt, wir wissen nicht genau, also er hat nicht sehr viel zu sich geschrieben und zu seinem Portfolio. Deswegen können wir hier natürlich auch nur so ein bisschen mutmaßen oder wissen nicht, was er mit den kleinen Positionen jetzt so richtig vorhat. Zum Beispiel hier so eine Apple mit 0,5% im Portfolio oder ganz krass hier
Also um das jetzt hier mal
eine
schriftlich
Lufthansa
festzuhalten,
mit
praktisch alle kleinen Titel
0,09%.
und kleinen Positionen sind die, die am meisten Verluste damit gemacht hat.
Einer der besten Cashback-Kreditkarten in der Schweiz ist die Coop Supercard-Kreditkarte. Mit jedem Franken Umsatz kannst du Superpunkte sammeln. Als Coop-Kind natürlich absolutes Muss. Sichere dir 1337 Superpunkte für deine nächste Einkäufe in Coop. Besuche dafür sparkoyote.ch/coop und verwende dabei den Gutscheincode Sparkoyote. Gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Shownotes.
Mit Apple?
Nee, aber zum Beispiel Medical Property Trust, PayPal, das sind alles Titel, die halt nicht an 1% kommen. Oder zum Beispiel die ganzen asiatischen Titel oder eben so Sachen wie Nel Asa. Also du kannst ja die Trades angucken, die er hier gemacht hat. Das meiste Geld hat er mit Nvidia gemacht, mit dem MSCI World, mit Facebook, also Meta, mit Bitcoin, Ethereum, mit Microsoft, mit dem MSCI World nochmal, hat mit dem Ocean, mit Waste Management, aber so mit diesen, alles mit diesen kleineren Positionen, oder die jetzt gerade aktuell klein sind,
Okay.
hat er die ganzen Verluste ja gemacht. So.
Okay.
Ja, also auch hier Caribos, Xiaomi. Ich meine, er hat für Xiaomi für 300 Euro eingestiegen, das ist jetzt noch 200 wert. Das habe ich übrigens ja verkauft, jetzt gerade kürzlich meine Xiaomi-Position. Ich habe jetzt den Cleanup langsam aber sicher durch. Jetzt müssen nur noch die neuen Investments rein. Also die Verkäufe habe ich jetzt zum Beispiel getätigt schon. Oder?
Stimmt, da kommt noch ein Video oder war schon
Mehrere wahrscheinlich.
mehrere,
Mehrere. Es ist
ja.
wahrscheinlich einfach, habe ich mir überlegt. Ich mache pro Depot ein Video, weil sonst ist es zu unübersichtlich, was rausgeflogen ist, was jetzt vielleicht neu reinkommen wird oder teilweise schon neu reingekommen ist. Und dann gibt es nochmal ein großes Overall-Update. Genau. Aber das ist so, ich würde jetzt, also die Grundsätze sind schon mal gut und auch die Performance. Und ich denke, wenn es mehr gestreamlined wird, etwas mehr Fokus bekommt und zwar immer noch diversifiziert bleibt und man dann eben solche Positionen, ich meine, come on, 0,09%, ich meine, was sind denn das für Gurkenpositionen? Was bringt denn das genau, ja? Oder 0,25%, 0,27%. Ja, also das bringt halt nichts. Das ist halt. Also das ist halt einfach, ja, du kannst auch damit theoretisch 100% Rendite machen mit einem ETF MSCI China innerhalb von einem Jahr und du spürst das nicht mal im Portfolio. Also du spürst das nicht mal. Das ist nicht mal irgendwie, keine Ahnung, was, das ist so eine Tagesbewegung, die rauf runter, du spürst das nicht mal. Und da hat sich gerade ein ETF-Anteil verdoppelt im Wert, ja. Und das sind so, wenn du eine Verdopplung nicht spürst in der Performance, meiner Meinung nach zumindest in dem Portfolio, dann hat diese Position nichts in deinem Depot zu suchen, wenn du langfristig Rendite machen möchtest. Meiner Meinung nach zumindest. Oder? Und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und das ist natürlich relativ. Es geht mir nur um das Prozentuale. Ja. Also das
Ja,
ist, also auch wenn du eine Million investiert hast und du hast halt 0,27%, sind das vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 2000 Franken oder keine Ahnung, irgend sowas. Aber das ist halt trotzdem, du merkst das halt nicht mal. Selbst wenn sich das verdoppelt, dann hast du halt 2000 mehr Pro. Das verschwindet in der Tagesbewegung. Weißt du, wie ich meine? Und um das geht es mir halt, um dieses Prozentuale. Und das sind halt so Sachen, hätte ich die jetzt wahrscheinlich auch früher bei mir gemacht, hätte ich wahrscheinlich auch heute wiederum etwas mehr Geld, glaube ich, persönlich.
Ja.
So.
Aber interessant, dass wir da jetzt komplett organisch wieder zu dem gleichen Punkt gekommen sind, den wir schon in unserem ersten Anlauf auch hatten,
Den
weil
gab
ich
es
war
ja
so
gar
ein bisschen.
nicht. Du musst halt so wie erklären, als es den gar nicht gab, weißt du?
Ja,
Den
genau.
gibt es nicht.
Natürlich, ja.
Was
Aber
für ein erster Anlauf?
wir sind
Den.
sehr organisch. Absolut, absolut
Hä?
erster Anlauf.
Was? Ich weiß gar nicht, wovon du redest.
Nein, ja, eben, ganz genau, richtig. Ich
Hä?
weiß auch nicht, wovon ich rede. Wir
Hä?
haben auch gar nichts, also genau. Wir hatten diesen Punkt schon mal in einem anderen Video, ja.
Was für ein Video? Das ist das the first. Ich weiß nicht, wovon
Das
er.
allererste,
Ich meine,
jetzt hör
Leute,
auf.
hier schreibt mal im Chat, wovon redet der Johannes? Ich hab keine
Jetzt hör
Ahnung.
nicht.
Also.
Also auf
Das
jeden Fall, ich bin hier der Verteidiger, auf jeden Fall, der solche Winzpositionen dann immer gerne auch mal in Schutz nimmt und sagt,
Aber
wenn man halt
warum?
da gerne mal dabei sein möchte, es geht dabei ums Dabeisein. Zumindest bei mir, bei Core Satellite ist das halt so, der Großteil ist einfach gescheit investiert, sinnvoll in einem ETF, Vanguard FTSE, und dann der Rest, da kann ich dann so ein bisschen spielen, ne? Weil ich einfach dabei sein möchte und mich mal ein bisschen ausprobieren möchte. Das muss jetzt nicht groß Auswirkungen haben im Portfolio, aber ich freue mich dann zum Beispiel einfach, wenn ich recht hatte. Ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt auf Immobilien mal wieder gesetzt hatte, weil die irgendwie
runtergeprügelt wurden. Aber das Problem ist, das ist wie wenn du, also als Beispiel.
Aber es hat halt keine Auswirkungen, da muss man
genau,
klar sein.
Genau, das ist halt so das Ding, so, das, ja. Du, also wenn du so investierst, dann wirst du ja nie mit einer größeren Summe jemals recht haben können, weil du ja immer nur mit diesen, also das ist ja so dieses perfide. Stell dir mal vor, du hättest jetzt bei Nvidia oder bei Meta, wir hatten ja vorhin das Gespräch, bei Meta hattest du ja eigentlich auch recht, aber du hast nur eine Aktie, glaube ich, gekauft.
Richtig, ja, genau.
Stell dir jetzt aber vor, du hättest jetzt gesagt, hey, ich investiere jetzt einfach mal 4% von meinem Portfolio in Meta, dort, wo du recht gehabt hattest. Das wäre jetzt nicht ein großes Risiko gewesen, 4%, sind wir jetzt mal ehrlich. 4% wäre jetzt okay, das würde zwar wehtun, aber selbst wenn du 4% auf Null gehst, aber dann gehst du davon aus, dass auch Instagram nicht mehr existiert und solche Geschichten. Aber die 4% oder von mir ist auch 2% in deinem Portfolio, wenn du da recht gehabt hättest, das wäre jetzt, Digga, dein Portfolio hätte sich jetzt gerade mal, du wärst von, was sind 2% von deinem Portfolio, das sind ungefähr so ja, 700 Euro. Ey, hättest du das gemacht zu dem Zeitpunkt, du hättest jetzt eine 4000 Euro Position von Meta.
Ja, klar.
Du hättest jetzt auch mal 10% extra Rendite.
Ja, Mann. Ja,
weißt du, wie ich meine? Aber du hättest recht gehabt.
Ich war einfach nicht bereit, mehr Risiko einzugehen. So, ich dachte halt, ich probiere das einfach mal aus. So, ich will das beobachten mit einer Aktie. Mehr war ich nicht bereit einzugehen, weißt du? So, zu dem Zeitpunkt jetzt, wo ich dadurch gelernt habe und so Selbstvertrauen vielleicht ein bisschen aufgebaut, gelernt, okay, das ist halt wirklich so ein Unternehmen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. So, keine Ahnung, vielleicht gehe ich mit nächstes Mal, wenn ich sowas sehe, mit mehr rein, aber zu dem Zeitpunkt kann ich nicht mehr ändern. War leider so.
Aber das ist so das, was ich halt eben meine, so, ja. wenn du von Anfang an schon wenigstens eine Position nimmst, die du spürst, und das sind zum Beispiel 1 oder 2%, so je nach Person halt. Aber eigentlich alles, was unter 1 oder 2% ist, ist nicht spürbar, egal wie groß dein Portfolio ist. Und das ist skalierbar. Ob du 10.000 Euro im Depot hast, ob du 1 Million, ob du 10, es ist völlig egal, was der Betrag ist. Wenn die Positionsgröße unter 1 oder 2% ist, ist es nicht spürbar für dein Depot und für deinen Lifestyle, weil du wächst halt mit. Und das ist halt so ein Learning, das habe ich zuerst die letzten eben 2, 3 Jahre gemacht. Und hätte ich das viel früher schon gemacht, dann wäre ich jetzt auch schon heute wieder viel weiter. Oder?
Ja.
Und du musst überlegen, wenn wir über 2% sprechen, dann reden wir theoretisch, hast du ein Aktienportfolio von 50 Aktien à 2%. Erzähl mir jetzt hier mal bitte das Risiko. Wo ist jetzt das Risiko? Also du hast ja vorhin über Risiko gesprochen. Welches Risiko hättest du, wenn du 2% von deinem Investmentportfolio dazumals reingesteckt hättest? Das wären ja um die 600 Euro. Ob du jetzt, ganz ehrlich, ob du jetzt 90 oder 150 Euro für eine Aktie damals ausgegeben hast oder gesagt hast, hey, ich kaufe jetzt 4 Aktien. Erzähl mir jetzt bitte, was ist jetzt, wo ist das Risiko? Warum schätzt du 600 Euro versus 150 Euro? Und das kann man jetzt hier auch bei seinem Beispiel, bei Nel Aas oder bei anderen Aktien nehmen. Warum ist jetzt das Risiko bei 600 Euro so signifikant stärker, dass es ein Genickbruch für dich wäre? Rational gesehen.
Ich kann nur sagen, zu dem Zeitpunkt war ich bereit, so und so viel darauf zu setzen, auf den Spaß, und nicht mehr. So. Vielleicht in Zukunft mehr.
Aber eben
dadurch,
die Frage,
dass man,
ist, warum?
Dass man dazu lernt. Warum? Ich, das weiß ich auch nicht. Das kann ich jetzt nicht, das kann ich leider nicht konkret sagen. Ja, wenn ich so eine Spielposition habe, dann entscheide ich da eher so aus dem Bauchgefühl raus und habe dann weniger so die 1% oder 2% Grenze da im Kopf, sondern ich überlege, ja, was will ich da mal machen? Was will ich da ausprobieren? Ne? Und dementsprechend wenig Impact hatte das dann im Portfolio, so absolut klar. Ja. da muss man sich klar sein drüber.
Jasons Stone fragt ergänzend, was ist daran falsch, eine Testposition zu kaufen und die dann immer weiter in Tranchen auszubauen? Denn dafür kann man die 0x% aufwenden.
Oder auch das zum
genau,
Beispiel.
Aber wir sprechen hier jetzt nicht über das. Das ist das, was ich ja gemacht habe. Über Sparpläne reingehen. Wir reden hier über einen Einzelkauf in der Regel, die so minim ist, also 0,x% und nachher keine Nachkäufe mehr, die immer noch, und das, die Position bleibt dann so klein. Also das andere ist wiederum für meiner Meinung nach voll okay, weil dann hast du halt trotzdem, wenn du 0,25% kaufst vom Portfolio und das über 12 Monate machst, dann ist deine Position irgendwann zwischen 2-3% groß. Das ist ja kein Problem. Über das reden wir ja aber, glaube ich, nicht. Sondern wir reden jetzt hier spezifisch über eine Position, die du einmal erwerbst oder in 2 Tranchen und sie bleibt trotzdem noch deutlich unter 1% und ist nicht spürbar. Und das ist meiner Meinung nach, wenn du jetzt strategisch Börseninvestments machst, macht das relativ wenig Sinn, meiner Meinung nach. Das heißt, wenn du den richtigen Riecher hattest, dann bringt dir das nichts. Weil das ist nur ein Ego-Boost, so wie du gerade gesagt hast, und der Ego-Boost zahlt dir deine Miete nicht so.
Ja.
Oder? Und das ist halt so ein bisschen das, was ich meine. Und es geht jetzt hier nicht drum, also, weil es geht mir jetzt mehr drum, so zum, auch anhand von diesem Portfolio zu erklären, klar, es macht Spaß, klar, man kann dabei sein, eine Fun-Position haben und es ist auch cool in dem Kontext, aber ich würde das dann wirklich sehr separat halten und das ist dann auch wirklich, du hast gesagt, nach Bauchgefühl kaufen, du hast dann nicht irgendwie eine weiterführende Analyse oder so gemacht, weil es so ein kleiner Betrag ist und es ist dir dann sozusagen egal, aber das ist dann halt, ich würde das dann wirklich separat betrachten, sozusagen, und ich habe jetzt zum Beispiel so einen Clear Cut gemacht. Ich habe jetzt sogar Positionen neuerdings im Portfolio Performance, die habe ich in einer separaten Spalte. Die heißt dann zum Beispiel Aktionärsgeschenk und da weiß ich, die habe ich nur noch deshalb, weil es ein Aktionärsgeschenk ist. Die wird nicht mal richtig angezeigt beim jeweiligen Land oder im Sekt, sondern das ist, da steht dann einfach nur Aktionärsgeschenk. Da weiß ich, das ist nicht mal, das ist zwar drin, aber das ist nur, weil ich damit ich die Naturalien bekomme jedes Jahr. Kein anderer Grund, warum sie im Portfolio ist, sozusagen. Ja. Da hast du sowas, theoretisch könntest du dann sowas machen wie eine Spaß-Sektion, die heißt dann Spaß und da weißt du halt, hey, alles, was hier drin ist, ist eigentlich zum Spaß drin. Aber wenn du dann mit der Zeit merkst, hey, all diese Aktien, die ich zum Spaß drin habe, sind 3000 Euro zum Beispiel oder 2000 Euro, dann merkst du, hey, würde ich lieber konzentrierter und smarter diese 2000 Euro investieren und dir ausrechnen, was 2000 Euro über 10 Jahre hinweg sind bei einer durchschnittlich guten oder was auch immer Rendite, da merkst du, oh, 2000 Euro könnten unter Umständen in 10 Jahren 5000 Euro sein, in 40 Jahren 15.000 Euro sein. Hm. Und dann fängt wieder der Spaß an, ist mir dieser Spaß 15.000 Euro in Zukunft wert? Und stell dir jetzt mal vor, die 2000 Euro könnten bei einem größeren Depot 20.000 Euro so ein bisschen Spaß sein. Und dann fängt der Spaß wieder an, du rechnest dir dann halt immer schön aus, okay, und irgendwann merkst du, oh, über 30, 40 Jahre ist es mir dann doch nicht 15.000 Euro wert.
Ja. Ja.
15.000 Euro ist dann vielleicht das Auto fürs Kind oder keine Ahnung, oder die ein Teil der Ausbildung fürs Kind, ist mir dann doch nicht so wert, der Spaß. Lieber, verstehst du, und das ist so ein bisschen der Approach, je mehr Erfahrung man da reingeht und je länger man auch dabei ist, umso mehr merkt man, hey, auch der Spaß hat seine Kosten und irgendwann, wenn du genug Spaß gemacht hast, dann machst du den Spaß lieber wirklich in sehr kleinem Rahmen oder am besten rein virtuell ohne echtes Geld, ja, und machst dann halt mit dem echten Geld dann wirklich das, wo du dann denkst, hey, da kann ich wirklich die Überrendite oder einfach stur einfach in ETFs, 100%, 80%, Core Asset Allocation, was auch immer, und nimm halt einfach die Marktrendite mit.
Ja. Exakt.
Genau.
Und das gibt es bei unterschiedlichen Sachen, ne? Also man muss immer wieder auch länderabhängig schauen, je nachdem. Also Steuern sind auch so ein großer Teil, die man berücksichtigen muss oder sollte über so eine lange Zeit. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an, wir heißen hier Dividenden-Donnerstag. Aber auch Dividenden sind zu einem großen Teil, muss ich halt auch lernen, irgendwie in Deutschland, ne, zumindest in der Ansparphase, wenn du über, vorausgesetzt, über den 1.000 Euro Freibetrag schon Dividenden bekommst und du sie nicht brauchst zwingend, dann sind sie Spaß. Und dann muss man sich auch überlegen im Prinzip, inwiefern, also hier in Deutschland aufgrund unserer Steuersituation sind sie dann Spaß. Und
sehe ich
muss man
jetzt
sich
nicht
natürlich
nur so.
überlegen, inwieweit will ich diesen Spaß fortführen?
Weil du hast
Weil
halt.
aus verschiedenen,
Nee, aber du hast halt bei Dividendenaktien, nehmen wir jetzt mal an, du hast eine Coca-Cola im Depot, eine General Mills oder andere Dividendenaktien. Du hast zwar nicht in guten Jahren die Überperformance, aber in schlechten Jahren hast du einen weniger krassen Drawdown. Okay, weil die Aktien, die halt keine Dividende zahlen oder halt nur Wachstum, die crashen auch heftiger als die ganzen anderen Titel. Das heißt, also du hast solche soliden Dividendenaktien. Wenn du das gesamte Portfolio mit der in deiner Asset Allocation siehst, hast du nicht, um eine Überrendite in guten Jahren zu erzielen, sondern eine Überrendite in schlechten Jahren zu erzielen, weil dein Drawdown nach unten tiefer ist. Das heißt, wenn der gebreite Markt minus 20% machst, weil du aber dann trotzdem noch solide oder im Verhältnis mehr solidere Werte drin hast, hast du vielleicht nur 10% minus statt 20% minus. Das heißt, du bist 10% besser als der Markt gewesen, doppelt so gut wie der Markt gewesen. Das heißt,
Ja.
also verstehst du, das ist so, es geht
Ja.
Hand in Hand. Du hast halt
Guter Punkt.
krasse
Guter Punkt.
Aktien, die halt in guten Jahren eine Überperformance erzielen und dadurch halt, du bist besser als der Markt. Und du hast dann vielleicht noch einen bestimmten Teil, wie du das prozentual machst, hast du halt solide Dividenden. Meistens sind halt diese soliden Aktien eben bereits Dividendenaktien. Das ist halt einfach so, Meta zahlt jetzt ja auch Dividende, zwar klein, aber die fangen jetzt gerade an mit dem ersten Quartal. Und du hast dann halt einfach mit denen, das federt dann so diese schlechten Jahre ab. Das heißt, du bist auch in schlechten Jahren besser in der Performance, aber auch in guten Jahren. Zumindest ist das in der Theorie das Nonplusultra oder Optimum. Natürlich wird es nicht perfekt klappen, aber das ist halt eben so der Punkt, diese Prämisse. Ja, weil du wirst halt nicht mit Dividendenaktien eine Überperformance in guten Jahren in Bullenmärkten erzielen. So ist es nicht. Und das muss man halt einfach verstehen, denke ich jetzt
Ja.
persönlich.
Weißt du, was krass ist, also du kannst ja eine Steueroptimierung betreiben, offenbar. Ich habe bei Finanzplus habe ich das neulich gesehen. Es gibt offenbar, und das war mir vorher gar nicht so klar, Dividenden, also Value ETFs könnte man sie vielleicht auch halt, aber dass die der Fokus war tatsächlich eher auf Dividenden fokussierte ETFs, die eigentlich ausschütten müssten von der Logik her, weil lauter Dividenden ETFs da drin sind. Aber die sind thesaurierend. So, das heißt, du könntest dir in Deutschland, wenn du krass auf diese langfristige Steuerersparnis, Steuerstundungseffekt, wenn du den zur vollen Wirkung bringen wollen würdest, würdest du dann die Dividendenaktien, die Value-Aktien als Abfänger der Krisen sozusagen mit einbauen, aber als thesaurierenden ETF. Auch das wäre eine Möglichkeit, theoretisch. Was total krass ist. Aber ich habe das nur gehört. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht die Zeit gehabt, mich selbst mit diesen ETFs irgendwie auseinanderzusetzen oder zu gucken, welcher einer davon ist. Jetzt.
Du
Ich
hast
habe
dann
mich
halt,
einfach mal darauf verlassen, dass es das tatsächlich gibt. Ja.
du hast jetzt aber ja neu in Deutschland diese, oder neu, ich weiß nicht, ob das neu ist, aber diese Vorabpauschale.
Ja.
Das heißt, du zahlst ja dann Steuern auf Gewinne, die du noch nicht mal realisiert hast und du weißt ja dann nicht mal, ob diese Gewinne, vielleicht hast du dann genau, also weißt du, ich meine?
Ja, aber der Effekt ist noch nicht ganz aufgehoben. Also so ein bisschen Vorsprung gibt es wohl noch.
Okay. Also ich bin ja
Ja,
sowieso
aber
nicht ein Fan
es ist.
davon,
Ich bespare
in.
auch erstmal, muss ich sagen, erstmal weiter den ausschüttenden Vanguard FTSE All World. Weil ich bin nämlich, guck mal, der Freibetrag wurde ja jetzt auch erhöht auf 1.000 Euro. Das heißt, es ist da auch wieder Luft nach oben, dass ich erstmal noch den bespare. Und wenn ich dann safe diese 1.000 Euro bekomme, ich kann auch ein bisschen drüber von mir ausgehen, ja. Ich muss da nicht knapp drunter oder so, weil der ETF gewinnt ja sowieso an Wert und dann wird es irgendwann mehr. Also sie sollen safe gefüllt sein, diese 1.000 Euro Freibetrag. Die sollen voll ausgenutzt werden und danach überlege ich mir dann nochmal, ob ich dann in den in einen thesaurierenden wechsle, um da ein bisschen Steuer zu stunden. Aber ja, bis dahin bleibt erstmal alles beim Alten.
Aber das Problem ist ja doch, in dem Moment, wo du ja umschichtest auf einen ausschüttenden, zahlst du doch dann Steuern. Oder du verkaufst ja dann Anteile im
Ich,
Alter.
nein, nein, ich schichte nicht um.
Nee, aber du musst ja
Ich
dann, stell dir vor, du bist 70.
habe beide. Ich
Du
behalte
musst, nee,
beide.
aber stell dir vor, du bist 70 und du hast dann nachher Du hast ja dann viel mehr vom Thesaurierenden. Dann
muss ich Anteile verkaufen. Dann
genau,
muss ich Anteile
das meine ich.
Das ist der Nachteil, ja.
Das meine ich.
Das ist der Nachteil.
Das meine ich, ja.
Das ist auch nicht das Optimum, finde ich.
Also und ich frage mich halt,
bin ich noch bei keiner finalen Lösung angekommen.
Und ich frage mich halt, ich habe das jetzt noch nie selber ausgerechnet. nehmen wir mal an, du hast eine Person, die den Ausschüttenden hat, versus eine Person, und diese gehen zum gleichen Zeitpunkt in Rente mit dem gleichen Kapital. Und ich frage mich jetzt, wenn jetzt du immer 4% verkaufst, ja, immer 4% vom Wert, und ich aber immer ungefähr 4% Dividende bekomme, ja, oder nein, die Person verkauft immer so viele Anteile, wie jetzt Dividende kommen würde, weil die Dividende ändert sich ja, die Ausschüttung. Aber prozentual, ich bekomme dieses Jahr 2,5, du verkaufst 2,5. Ich bekomme nächstes Jahr 3, du verkaufst 3% vom Kapital. Ich bekomme 2,5 wieder, du verkaufst 2,5.
Ja.
Hätte, also wer von beiden hätte beim Entsparen am Ende des Tages mehr? Kapital, ja. Ich rede vom Endkapital. Weil, also ich bin der Meinung, also ich weiß jetzt halt nicht von der Logik her, ich müsste das jetzt auch ausrechnen, ich bin der Meinung, dass von der Logik her die Person mit der Dividende am Ende mehr Kapital hat, oder nicht? Oder bin ich jetzt komplett lost? Oder mache ich jetzt ganz völlig ein komisches Rechenbeispiel?
Das ist die Frage.
Weil, oder das Ding ist, der Dividendenabschlag wird ja rein psychologisch, wenn du mal dir eine Aktie anschaust, immer wieder rausgeholt, obwohl fundamental das keinen Sinn macht. Also du hast 2 Franken Dividende auf eine Coca-Cola-Aktie, die fällt von 50 auf 48. Dieser Abschlag wird meistens in derselben Handelswoche oder am selben Handelstag wieder rausgeholt. Ja? Du bist dann wieder bei 50. Aber du, Johannes, hast jetzt 0,4 Anteile verkauft, oder? Nee, 0,04 Anteile verkauft. Und du profitierst weniger von diesem Aufwärts wieder, weil du 0,04% Anteil verkauft hast, meine ich. Weißt du, ich meine? Weil du musst ja auch 2 Franken irgendwie bekommen von deiner Coca-Cola-Aktie.
Ja, ja.
Und du also, profitierst jetzt aber nur von nur noch 0,96 Aktien, die wieder rauf auf 50 Franken gehen. Und ich habe immer noch die ganze Aktie plus die Dividende, weil dieser Kurs wird ja wieder zurückgewonnen. Meistens am selben Handelstag oder in derselben Handelswoche. Ja. Das ist praktisch fast immer so. Rein psychologisch, obwohl es keinen Sinn macht, weil die Firma jetzt effektiv 2 Dollar pro Aktie weniger Wert hat, weil halt das Geld weg ist, rausbezahlt worden ist an die Aktionäre. Ja. Und das heißt, realistisch gesehen, in meinem echten Szenario würdest du mit dem Verkaufen immer weniger haben und ich habe immer die gleichen Anteile, und profitiere auch gleichzeitig wieder von diesem, also rein unrationalen Kursbewegung, dass sich diese Aktie wieder relativ schnell auf die 50 Dollar oder Euro oder Franken bewegt.
Ja, ich sag dir, das wäre eine sehr interessante Rechnung, weil man muss ja auch bedenken dabei, und ich nehme jetzt hier gerade interessanterweise die Seite thesaurierende ETFs ein. Aber wir haben jetzt damit angefangen, deswegen müssen wir das so weiterführen. Weil bei den, also wenn du jetzt einen Thesaurierenden hast, du kriegst ja trotzdem, also die Dividende, die du theoretisch kriegen würdest, durch die kriegst du ja auch mehr Anteile.
Genau.
An dem ETF.
Genau.
Aber dadurch, dass sie nicht ausgeschüttet wurde, hast du keine Steuern bezahlt auf die ausgeschütteten Dividenden. Das heißt, du hast ein bisschen mehr Anteile bekommen.
Du hast am Ende
mehr. Als ich jetzt bekommen würde, wenn ich die Dividende ausgeschüttet bekommen hätte, dann hätte ich Steuern gezahlt, hätte mir Anteile weitergekauft, hätte reinvestiert. Dann wäre das aber weniger gewesen, weil die Steuer ist weg.
Genau, also du hast dann, wenn du die gleiche Ansparmenge hast, hast du weniger Kapital mit der Dividende sozusagen.
Ja.
Aber du hast effektiv mehr Anteile. Und beim Thesaurierer hast du halt weniger Anteile, aber etwas mehr Kapital. Aber die Realität ist, die Börse bewegt sich ja auf und ab. Das heißt, wenn es ein schlechtes Börsenjahr gibt, also wirklich ein schlechtes, du musst ja trotzdem von irgendwas leben. Du musst ja dann, auch wenn es schlecht ist, Anteile verkaufen, Digga.
Ja.
Das musst du bei einem Ausschüttenden nicht. Und du hast jetzt in Deutschland nicht die Möglichkeit, umzuschichten, weil es steuerlich dich komplett bumsen würde. Ja, in der Schweiz wäre es kein Problem, aber für dich wäre es jetzt wirklich massiv crazy. Du kannst dich einfach umschichten, ohne dass du Steuern zahlst. Du zahlst einfach dann Steuern in dem Moment, wo du umschichtest.
Und verkaufen, wenn die Börse down ist.
Genau, und jetzt ist die Frage, was ist, wenn du genau Pech hast und du bist dann genau in einem Lost Decade, wenn du in Rente gehst und du musst ja verkaufen jedes Jahr, weil du lebst ja von was. Und der Dividende bekommt, hat zwar vielleicht Dividendenkürzung, muss aber nichts verkaufen oder sehr, sehr wenig verkaufen, um das noch auszugleichen. Ja. Jetzt ist meine Frage, wer wäre jetzt hier besser aufgestellt? Es ist fast unmöglich, das auszurechnen, aber rein intuitiv, ohne dass ich es jetzt berechnet habe, würde ich jetzt sagen, der nur Dividende bekommt, fährt besser. Allerdings kann ich da jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass das so ist, aber ich denke es einfach mal. Oder? Weil das ist ja so das Problem, was du hast, weil du musst ja verkaufen. Oder verkauft man in guten Jahren mehr, was aber wiederum auch ein Problem ist, weil du dann mehr Cash hast. Das heißt, du machst wiederum weniger Rendite, weil du nicht so investiert bist. Das heißt, auch da hast du wieder doppelt, also nochmal ein anderes Problem, weil wenn du sagst, hey, ich finanziere die nächsten 3 Jahre und verkaufe direkt 12%, das funktioniert so nicht, weil du darfst nur jährlich so und so viel entnehmen mit dieser 4%-Regel und so weiter. Also ich denke, das ist gar nicht so einfach, wie es in dieser Milchbüchenrechnung funktioniert. Und ich frage mich dann halt auch, also ich kenne halt irgendwie keinen Warren Buffett oder keinen so richtig reichen, vermögenden Investor, der 4% pro Jahr verkauft. Ich höre immer nur von den, ich krieg hier 100.000 Dividende, also hier Dividende, hier Dividende, aber ich verkaufe nichts. Ich verkaufe nur, wenn das Investment Case nicht mehr stimmt. Das finde ich super spannend. Habt ihr schon von irgendjemandem mal gehört, ich verkaufe immer so 3-4% pro Jahr von meinem Portfolio?
Ja, aber nee, das könnte echt das Totschlagargument, also das Argument für Dividenden sein, weil in der Rentenphase dann tatsächlich zählt, dass du nicht die Anteile verkaufen musst, wenn die Börse runtergeht.
Ja. Aber du musst, weil du lebst davon oder einen Teil davon.
Ja, genau, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das passiert, dass du verkaufen musst, wenn die Börse runtergeht und du weißt halt nicht, wie sehr sie dann runtergeht in deiner Situation.
Ja.
Und das ist dann das Problem.
Also das ist halt so, meiner Meinung nach halt schon so ein sehr spannendes Thema, wo man sich vielleicht längerfristig, jetzt mal unabhängig von Steuern, reinfuchsen sollte oder zumindest mal überlegen sollte, weil, also für mich ist das jetzt mal so ganz, ganz klar, dass wenn du Anteile verkaufst, dass es sehr auf den Markt abhängig ist. Und wenn du halt echt verkackst und du auf den Verkauf angewiesen bist, das kann dich halt schon, weil eben Thesaurierer wird eh nie ausschütten und du brauchst ja das Cash.
Ja.
Das ist ja so das Problem. Du kannst ja nicht sagen, ich warte, nee, du musst verkaufen. Du hast nicht die Möglichkeit, nicht zu verkaufen. Beim Ausschütter kannst du halt wenigstens sagen, hey, es ist zwar wenig und ich kann noch die Differenz so ein bisschen mit verkaufen, aber es wird nicht so sein, dass ein Welt-ETF, der 2%, 2,5% ausschüttet, auf einmal null auszahlen. Er wird vielleicht die Ausschüttungen halbieren, vielleicht worst case. Oder? Aber das ist halt so ein bisschen, glaube ich, so ein Manko, dass jetzt nicht so viele Leute ansprechen, weil diese ganze Finanzbubble erst seit 10, 15 Jahren auf YouTube und halt auf Social Media und Blogs und so weiter ist.
Ja.
Weil, ganz ehrlich, ein Tim Schäfer, ich habe den noch nie gehört, Sachen verkaufen, der lebt von seinen scheiß Dividenden. Real Talk, Alter. Der verkauft, also.
Sein scheiß
Dividenden? Ja, also, wenn wir ehrlich sind und mal so bei den Fakten bleiben, schaut, überlegt euch mal diese ganzen Finanzblogger, Influencer, Journalisten, die es wirklich geschafft haben. Ich höre da von niemandem, der fängt hier Sachen an verkaufen, 4%, 3%. Nee, die anscheinend alle von Dividenden und die lassen laufen. Das ist wie so ein bisschen Wein saufen und Wasser predigen, so ein bisschen, weißt du? Also, das ist so.
Ja, Premium ist halt immer noch, man hat so viel investiert, dass man von den Dividenden einfach leben kann. Das wäre, also in der Rente.
Ja, nee, hier geht es ja um den Zustupf. Ob du 3% durch Dividende oder 3% durch Verkauf bekommst, rein monetär sind die 3% ja dasselbe.
Das stimmt.
Oder?
Das stimmt. Und nur wenn du halt wenn der Markt 50%
und jetzt halt dich fest
und die Dividende ist 50% gesenkt, dann musst du halt als Dividendeninvestor musst du nur 50% verkaufen.
Und jetzt halt dich fest, also
in der Summe.
Wir hatten jetzt ja schon den einen, also so wirklich auch Pandemie-Crash, wo Titel um 50% eingebrochen sind oder mehr vereinzelt. Lustigerweise ist die Dividende bei den wenigsten Titeln, klar ist, wurde sie teilweise auch gestrichen, komplett weg, aber ich rede von einem Breitwert, ein Vanguard FTSE All World, die Dividendenrendite, die wurde nicht halbiert oder so. Auch wenn der Vanguard FTSE, weil Dividenden halt nicht so krass gekürzt werden, wie und der Kurs einbricht. Und weil wenn der Kurs einbricht, dann steigt auch die Dividendenrendite.
Ja, ich wollte jetzt auf was anderes. Ich wollte jetzt auf was anderes hinaus. Die Dividenden wurden nicht so stark gesenkt, weil es den Firmen eigentlich gar nicht so schlecht ging, wie der Markt das gerade angezeigt hat.
Ja.
Und warum? Weil offenbar Leute ihre Positionen, ihre Stücke verkauft haben.
Ja.
Merkst du was? Die haben verkauft.
Und das ist halt so das.
Warum haben die verkauft?
Und das ist halt so das Ding, wo ich ganz ehrlich bin, so, ich finde das sehr, sehr, sehr schwierig. Und wenn ich halt immer so gucke und höre, wer von seinem Kapital teilweise lebt oder gänzlich davon lebt oder eben teilweise, es ist sehr wenig so, dass sie Anteile verkaufen.
Ja.
Generell. Ja. Und ich rede jetzt nicht von Leuten, die nur von Kapital leben, sondern es ist dann so eine Kombo aus Rente, aus dieses und jenem oder whatever, sondern eine Kombo aus verschiedenen Sachen. Und es ist lustigerweise selten Sachen verkaufen oder Anteile verkaufen. Mhm. Aber es gibt sicher.
Da, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Weil ich habe jetzt gerade gedacht, so, du hast in Deutschland auch die Möglichkeit, wenn du sozusagen das Beste aus beiden Welten haben wollen würdest, ja. Geht in dem Sinne leider nicht in Deutschland. Ich erkläre gleich, wieso. Ich hatte die ETF-Policen im Kopf, wo du in einem Versicherungsmantel, ja, wenn du in einem Rentenversicherungsmantel ansparst, dann hast du die Möglichkeit, steuerfrei umzuschichten.
Okay.
Also zu jeder Zeit, je nach Vertrag, aber
aber da hast du halt fett Gebühren, oder nicht?
Du hast halt Fettgebühren.
Ja, dann rechnet sich das ja am Ende sowieso nicht, glaube ich jetzt einfach mal so im Kopf.
Ja, nee.
Oder?
Nee. Nach allem, was so im Internet ausgerechnet wurde, hält sich's relativ die Waage zum Schluss. Und dann, ja, ist wahrscheinlich auch irrelevant. Dann zum Schluss stehst du dann genauso da.
Hier vielleicht.
Aber du könntest halt wirklich, je nachdem, wenn du willst, einmal umschichten oder mehrere Male umschichten umsonst.
Weil jetzt noch einige aber gefragt haben im Chat, es gibt tatsächlich dieses Jahr für die Invest begrenzte kostenlose Tickets.
Ah, ja.
Und zwar könnt ihr das hier über diesen Link, den ich im Chat gepostet habe, euch sichern und dann einfach auf Tickets sichern, mehr erfahren, drücken. Und dann mit dem Gutscheincode SPARKOYOTE24X euch Tickets gönnen kostenlos. Hier unten einfach den Code eingeben. Ist auf 200 Tickets beschränkt. Und nachher gibt es den gleichen Code einfach SPARKOYOTE24 ohne das X. Und dann gibt es einfach ab 9 Euro die Tickets. Ja, also das ist jetzt dieses Jahr neu. Es gibt nicht unlimitiert kostenlose Karten, sondern genau 200 pro Influencer und Blogger. Der offiziell angemeldet ist mit Sparkode 24X, könnt ihr euch gönnen. Und die anderen müssen dann mit Sparkode 24 halt 9 Euro zahlen. Das ist dann auch ÖV-Ticket und so weiter, eigentlich alles mit dabei für Stuttgart an diesen beiden Tagen. Also die dabei sind, gerne gönnen. Bin wieder beide Tage am Start und richtig geil. Bin schon mega gespannt, das ist jetzt schon bald, in 2 Monaten schon.
Wow.
Im April. Und ja, genau. Aber so generell finde ich das eine super spannende Diskussion. Eben thesaurierend, ausschüttend. Und so am Ende ist so, also ich orientiere, es hört sich jetzt richtig doof an, so, aber ich gucke halt immer gerne, was Leute machen und was sie sagen. Und wenn ich eine Diskrepanz sehe zwischen was sie machen und was sie sagen, dann gucke ich lieber auf das, was sie machen, dass es ausgeführt wird.
Ja.
Und wenn du halt wirklich so at scale halt guckst, okay, was machen denn andere Leute? Oder andere Investoren, sei es jetzt mittlere, größere oder Legenden wie Warren Buffett, und du halt siehst, was sie machen, aber was sie erzählen, ich gucke halt lieber gerne drauf, was sie machen, weil das siehst du ja auch. Und das, was sie machen, ist ja anscheinend das, was funktioniert. Weißt du, ich meine? So, das finde ich halt immer so wichtig, so diese Diskrepanz halt angucken von, was sie erzählen und sagen, was man machen soll versus was sie dann auch wirklich machen.
Hm.
Oder?
Ja.
Und da lernt man relativ viel. Und da merkt man dann auch, wer macht auch das, was er sagt oder sie. Und wer sagt was, aber macht eigentlich was völlig anderes. So. Das finde ich super spannend.
Ja. Ich finde auch super spannende Kommentare hier nochmal. Kapitalverzehr ist aber doch der Zweck, wenn es nicht anders geht. Dividende ist doch Bonus. Ja, also wahrscheinlich für viele wird das der Fall sein. Aber man wird ja noch träumen dürfen.
Also
ja, besser wäre, wenn man halt schon einen großen Teil, also größeren Teil von der Dividende bezahlen kann, ne? Und weniger Kapitalverzehr hat. So.
Also guck mal, ich meine, wir müssen jetzt mal, was ist so eine durchschnittliche Sparquote in Deutschland? Durchschnittlich. 200 Euro.
Das kannst du sparen zwischen 200 und 400 Euro oder so?
300 Euro, oder? 300 Euro,
let's go. 300 Euro ist.
Sagen wir 300 ist machbar, hä?
Wenn du es ernsthaft angehst.
Das macht jemand ab 30, okay?
Mhm.
Ab 30 zu 7%, also 35 genau. Jahre bis 65.
Okay? Genau, rechne nochmal aus. Und dann
du kommst auf 540.000 Euro.
So, genau.
540.000 okay. Euro.
So, und 540.000 Euro.
Mal 0,04.
0,4, okay, nehmen wir die 0,4, ja.
4%
in Namen. 21.600.
Ja, genau. Und das sind pro Monat?
Durch 12. Muss halt noch die Steuer abziehen von 1.800.
Was ist das bei euch jetzt? Das wäre Kapital, so ein Viertel. Mach's mal 0,75.
0,75. Sind 1.350.
Netto.
Netto.
Und du hast ja noch eine Rente meistens. Du hast ja nicht nur das.
Ja.
So, jetzt frage ich dich. Würden 1.300 Euro oder 1.350 Euro reichen netto zusätzlich neben dem ganzen anderen Zeugs in Deutschland?
Aktuell kann gut sein. Also, vielleicht nicht ganz. Vielleicht nicht ganz. Kommt wieder drauf an.
Okay,
also,
kommt drauf an. Aber sagst du, das ist so... Aber wir also sind jetzt.
Es ist schon eine solide Sache, ja. Weil okay. Wenn du dann noch die Rente bekommst, eine staatliche Rente, ja. Und so roundabout auf die 2.000 kommst, das ist so mein Richtwert, ja. Wo ich gerne wäre.
Das hast du ja mit deiner 300-Euro-Sparquote über die nächsten 35 Jahre zum Beispiel.
Ja, ich hab sowieso eine höhere
Sparquote. Aber ich meine jetzt einfach, das ist jetzt so das Low-Beispiel. So.
Ja, ja. Ja.
Wenn du jetzt aber sagst, hey, du bist ambitioniert, 500 Euro pro Monat, okay, für über 35. Ja, und genau. Du fangst erst mit 30 an, das heißt, du bist durchstudiert und fangst bei 0 an und hast durchstudiert, Bachelor, Master gemacht und jetzt ackerst du durch. Und wir reden von 7% pro Jahr. Da ist schon Inflation abgezogen, 2% und nochmal Variation. Also wir sind hier bei 7%, ja. Das heißt, du bist bei 900.000. Rechne mal mit 900.000.
Dann bist du schon gut dabei, ja.
Okay.
Mit der staatlichen Rente bist du dann safe.
Also dann bist du wahrscheinlich bei knapp 2.000 netto oder irgend sowas. Oder 1,8, 1,9 netto. Also, und das sind jetzt, also ich sag's so, wie es ist. Das sind halt immer noch, wenn du es at scale anguckst, Zahlen, die sind easy machbar. Das sind jetzt nicht irgendwie Zahlen, wo du, die sind abgöttisch nicht möglich. Ja? Also wir reden hier nicht von solchen Geschichten, wo das ist nicht unmöglich. 500 Euro pro Monat. Es ist zwar schwierig für viele. Und wenn du dann in die Schweiz rüber guckst, dann ist halt 500 Euro... Ganz ehrlich, wenn du 500 Euro und du verdienst gut, wenn du das nicht sparen kannst, monatlich 500 Franken, dann weiß ich auch nicht. Klar gibt es Ausnahmefälle, aber ich rede jetzt von der breiten Masse. Von den 50, 60, 70% der Menschen, die hier arbeitstätig sind. Wenn du 500 Franken nicht sparen kannst, Digga, dann ist irgendwas falsch. Weißt du, ich meine? Und das ist halt eben so der Punkt, wo ich halt einfach sage, es ist sehr realistisch, egal mit welchem Rechenbeispiel ich komme, dass man halt von den Dividenden theoretisch und auch praktisch von den Ausschüttungen oder vielleicht noch teilweise entsparen leben kann. Und das Ding ist, 4%-Regel bedeutet, du entsparst nicht. 4%-Regel bedeutet effektiv, das Geld würde theoretisch und auch praktisch, also unendlich halten eigentlich, das Kapital. Das ist ohne Kapitalverzehr, ja. Die 4%-Regel, okay? Weil Kapitalverzehr würde bedeuten, 5, 6, 7, 8% pro Jahr entnehmen, einfach über diese 4%, okay?
Ja.
Das heißt, solange wir in den 4% bleiben oder niedriger sind, sind wir noch nicht im Kapitalverzehrmodus, okay?
Ich glaube, Gerd Kommer sagt 3,5 wären besser.
Ja, oder halt 3,5.
3 oder 3,5, ja. Dann bist du safe. 4%-Regel ist ja nicht d'accord.
Aber letztendlich, wenn du es halt sagst, okay, wie lange halten dir die 4%? 40 Jahre, okay, du bist 65, 40 Jahre, okay, ja, das bist halt 105. Die Wahrscheinlichkeit, dass du 105 wirst, ist da, aber Digga, wenn du 105 bist und wirst, also es ist dann halt, jedes Jahr ist dann geschenkt und denkst dir, boah, Jesus, geil, ich werde jetzt 106. Also weißt du, da machst du auch nicht mehr viel. Da sind deine Lebenskosten mal abseits von Health, was ja sowieso praktisch gedeckt ist durch die, verstehst du, wie ich meine? Also, was machst denn du mit 106, Digga? Du kannst ja eh nicht mehr raussteppen, weil du halt dann wirklich schon echt, du willst halt zu Hause bleiben, du willst halt chillen, ich sehe das ja, ich kenne das ja.
Senil.
Nee, du bist nicht senil, aber so du hast gar nicht mehr die Energie, jeden Tag rauszugehen. Real Talk. Also meine Großmutter ist jetzt...
Du kannst nicht mehr so viel unternehmen.
Sie wird jetzt das Jahr 94. Sie ist immer noch fit und alles, aber sie geht halt nicht aus dem Haus raus, weil sie die Energie nicht hat, zum irgendwie, keine Ahnung, rauszusteppen mega heftig. Im Garten ist voll okay. Aber Digga, wenn sie schon nur zum Flughafen mit dem Taxi fahren muss, Digga, das ist schon ein Big Hustle, Alter. Weil halt Autofahren, das ist auch so ein bisschen, wenn dir wird vielleicht schlecht über längere Strecken und du bist ja schon älter und verstehst du? Also die Realität ist, wenn du halt mal wirklich dann auch 100 wirst oder so, dann wird dein Lebensstandard massiv weniger, weil du einfach gar nicht die Energie hast, Digga, um Bungee-Jumpen zu gehen, die ganze Zeit ins Kino zu gehen, die ganze Zeit auswärts essen. Digga, du isst vielleicht ein, zweimal im Jahr auswärts, weil einfach die Energie fehlt, Alter. Es ist zu laut, es ist zu, keine Ahnung. Das ist die Realität. So, weißt du?
Ja. Und dann ist das Leben halt auch günstiger.
Genau, ist so. Und das ist halt so der Punkt, wo ich halt sage, so, es ist absolut real ohne Verzehr. Und wir reden hier von einem 300-Euro-Sparplan über 35 Jahre, ja, den Zustupf zur Rente zu haben und keinen Kapitalverzehr zu betreiben und sogar dann noch was zu vererben, wenn du Enkel, Urenkel, Kinder oder whatever hast.
Ja. Und Jason hat natürlich recht, es gibt auch Leute, die nur 1.300 netto verdienen und die haben es dann wahrscheinlich schwer, so eine 300 Euro, wir hatten 300 Euro im Durchschnitt geschätzt für Deutschland mal. Klar, es gibt Leute, die hauen ihre 2.000 oder mehr rein und dann gibt es halt auch welche, die als Student irgendwie starten und mal mit 25 Euro oder 50 Euro anfangen. Und dann gibt es halt viel dazwischen, das ist ganz klar. Jeder sollte einfach nach seinen Möglichkeiten, ohne jetzt irgendwie extremst, also gar keine Lebensqualität zu haben. Ja, also man muss das Leben halt schon bezahlen können. Und für 1.300 Euro und netto, wenn du die in Deutschland verdienst, dann hast du es schon echt schwer.
Aber 1.300 Euro netto hast du ja mit einem 42-Stunden-Job. Oder was ist bei euch Standard? 40 Stunden? Es gibt ja einen Mindestlohn bei euch. Okay, da hast du ja immer noch, selbst wenn du Familie hast, nochmal 10 Stunden extra. Was ist der Mindestlohn? 13, 14, 15 Euro.
Was ist er gerade?
So um die 15 Euro wahrscheinlich, plus minus, oder?
Meinst du schon?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan.
Mindestlohn 2024. Da, guck mal hier. 12,41 Euro. So sieht's aus. Also es gibt schon, also in Deutschland nicht irgendwie die, also gibt es auch schon.
Wie viel? Leute, 12 Euro?
Nicht viel verdienen. 12,41 Euro.
12,41 Euro mal 40 mal.
Nicht so viel.
Digga, 12,41 Euro brutto. Und du, wie viel arbeitet man? 40 Stunden bei euch oder was ist der Standard?
Was ist ja, rechne mal 40 Stunden.
So, jetzt sind Stunden. Und dann mal 5, oder? Digga, dann sind wir bei, mal 4, Entschuldigung, mal 4, oder? Also mal 5, weil es halt 5 Tage sind und mal 40, weil es halt 40 4. Stunden. Ja.
Ja. Digga, mal 5 mal 4, dann hast du einen Monat.
12,41 mal 40 mal 4. Digga, das sind 1.985 Euro brutto pro Monat, Digga.
Ja, und davon Steuern weg?
Ach so, das sind 1.300 netto, Entschuldigung, netto. Okay. Netto. Genau. Ja. Okay, aber Digga, du kannst mir jetzt nicht erzählen, jede Person, die jetzt nur 40 Stunden arbeitet, könnte jetzt auch 50 Stunden arbeiten. 100%. Wenn er wirklich will. Digga, wenn er wirklich will.
Ja, ja,
wenn er will.
Ja, logisch.
Digga, das ist du sagst dann halt, ja, logisch, du kannst wetten, dass jede dieser Personen 2 Stunden pro Tag mehr Zeit hätte, wenn sie jetzt weniger Netflix, weniger Fernseh schauen würde und einfach hustlen würde, arbeiten gehen würde, Digga.
Ich Klar.
Dann machen wir die 50 die
kann man führen, ob das
mal 12,41 ja. mal 4. Dann bist du bei 2,5 brutto. Und das ist wahrscheinlich netto genau diese extra Sparquote, wo du brauchst, um auf die 300 Euro pro Monat Investition zu kommen, oder?
Maybe, ja.
Maybe, also das ist die Realität. Maybe.
Das ist die Realität, ja.
Verstehst du, wie ich meine? Aber das Ding ist, die meisten Menschen sind nicht bereit zu sagen, hey, guck mal, ich brauche Netflix zum Abschalten, ich brauche jetzt das Fernsehen, ich habe jetzt gearbeitet 40 Stunden, ich will jetzt auch mal am Wochenende mit Familie dies, das alles machen können. Aber du kannst halt, wie das Leben so ist, nicht immer das Fünferli und Zweckli haben, sondern du musst halt auch mal durchziehen.
Ja.
Oder? Und das ist, glaube ich, so dieses Problem. Und wir reden hier jetzt nicht über utopische Summen, über, Digga, du musst jetzt 5.000 Euro pro Monat verdienen. Wir reden drüber, dass du jeden Tag statt 8 Stunden einfach 10 Stunden arbeitest, einfach 2 Stunden mehr. Und wir reden nicht drüber, dass du 2 Stunden Family Time aufgibst oder 2 Stunden Quality Time, sondern wir reden drüber, dass du 2 Stunden gedankenloses Netflix, gedankenloses Social Media rumgurken und andere Sachen dafür aufgibst, dass du 2 Stunden pro Tag mehr arbeitest, um 500 pro Monat mehr brutto zu bekommen, damit du netto 300 mehr hast oder 200 mehr hast, um das zu investieren.
Ist möglich.
Und dann sagt dir aber der eine, nein, das geht nicht, ich habe gar keine Zeit, bla 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 bla. Oder? Es ist nicht, es ist möglich und es ist faktisch so, aber nicht jeder ist bereit, diese kleinen oder diese 2 Stunden pro Tag, 5 Tage die Woche zu investieren. Aber sie meckern drüber, hey, ich kann nicht so viel investieren, weil ich nur 1.300 netto verdiene. Ja.
Genau so ist das dann.
Und das ist halt eben so, so glaube ich, dieses, wie sagt man dem,
dieser Teufelskreis. Und die haben es dann aufgrund dessen schwer, natürlich mehr zu investieren.
Genau. Genau.
Ja.
Thomas, meine.
Stimmt, ja, wir müssen noch das Portfolio nochmal abschließen, oder? Wir sind,
haben wir doch.
Komplett?
Ja.
Okay.
Oder nicht?
Ja, kann schon sein. Manche Leute im Chat haben geschrieben, worum geht's denn eigentlich heute? Was ist denn jetzt so die finalen Worte zum Portfolio und echt? So? Ich hab auch gemerkt, dass wir so ein bisschen irgendwie so irgendwo rumgedriftet sind dann. Aber es war schön. Also ich fand's schön.
Also ich sehe halt den Kommentar gar nicht.
Nee, das ist auch, ich weiß auch nicht, irgendwo weiter oben, sowas irgendwo in der Art.
Es gab noch eine Frage zum Thema Celsius, um das ganz kurz zu fassen. Ja, ich habe Bitcoin und Ethereum bekommen, aber es ist wirklich, also Digga, es ist halt echt ungeil. Das wäre
nicht so viel wie gedacht.
Das wäre heute, wenn ich heute ins Celsius Depot reingucke, sind das 50.000. 50.000 wegen der Bitcoin-Rally und Krypto-Rally. Mhm. 50.000 hätte ich das jetzt noch, wären das auch 50.000. Okay, das ist einfach, um das zu veranschaulichen, ein Tesla Model 3 mit paar guten Specs. Bekommen habe ich heute effektiv 12.000 Franken. Also ein Viertel.
Okay.
25% habe ich bekommen.
Ja, okay.
In Bitcoin und Ethereum.
Ist besser als nichts, aber
besser als
nix. Natürlich ein bisschen weh, ja.
Ja. Also auch die Differenz ist ein gebrauchtes Tesla Model S. Oder ein gebrauchter Tesla Model S. Die Differenz von diesen 35.000, die ich nicht bekommen habe.
Ja.
So. Die sind futsch. Und ich habe das Portfolio rückwirkend angepasst, die Performance. Das heißt, ich wurde sogar weil das muss ich ja rückwirkend machen, weil die habe ich ja eigentlich dann ja schon gehabt. Habe dann einfach so meinen Verlust rückwirkend angepasst. Und bin dadurch dann overall mit der Gesamtperformance jeweils, je nachdem, ob man das Gesamtportfolio anguckt oder eben nur individuell diese Punkte, fast 1% besser geworden in der Performance. Also sozusagen über die, weil ich halt rückwirkend das angepasst habe mit den neuen Zahlen, die ich zurückbekommen habe.
Ja.
Genau. Aber es ist halt trotzdem noch ein massiver Verlust, also über 35.000 gone. Ja. Schade. Aber ja, ungefähr 25%, für die es interessiert, bekommt man zurück. Also es ist bitter. Ja. Also ich kann nur mit denen mitfühlen, die mehr als ich drin hatten. Also ich habe schon so ein paar Dings drin. Also es hatten, du siehst ja alles öffentlich, wie viel drin ist. Also du kannst ja auch meinen Namen raussuchen und du siehst, wie viel ich drin hatte. Da gab es ein paar Leute, die hatten ein paar Millionen drin. Und die bekommen auch nur so, wenn sie Glück haben. Und 25% ist tatsächlich eher noch am besseren Ende.
Aha.
Also je nachdem, welche Kryptos du drin hattest, kann es auch sein, dass du jetzt teilweise, also wirklich nur 10% bekommst. Also es ist wirklich richtig krank. Das ist richtig scheiße.
Okay, also wahrscheinlich die Leute, die mehr investiert hatten, die kriegen auch weniger oder
Nee,
was?
nee, es kommt drauf an, was du für Kryptos drauf hattest.
Ah, okay.
Und ich hatte halt primär Bitcoin, Ethereum. Und wenn du halt primär Bitcoin, Ethereum drin hattest, so wie ich das verstanden habe, zumindest bekommst du generell halt eher mehr. Also mehr. Also und 25% habe ich jetzt so ein bisschen verglichen, ist schon relativ okay. Nicht das Beste, aber relativ okay. Und aber es gibt auch Leute, die haben anscheinend nur 10% oder so von dem bekommen, was sie eigentlich drin hätten per heutigen Value, was eigentlich krank ist. Ja. Schade.
Ja. Ja, gut, ist dann natürlich nochmal schmerzhafter, wenn man per heutigem Value das macht.
Ja,
Ne?
musst du ja,
Irgendwann
weil
dann.
du hast ja, du hast das ja in Bitcoin und Ethereum bekommen.
Ja.
Also ich habe zum
Ja,
Beispiel
und
irgendwie
wärst du drin geblieben,
0,16
hättest du natürlich
Bitcoin
viel mehr, ja.
und irgendwie 2, irgendwas Ethereum bekommen, oder? Und ich sehe ja, wie viel Bitcoin ich vorher hatte, 0,76. Das heißt, 0,6 Bitcoin habe ich nicht bekommen und irgendwie ein Ethereum habe ich nicht bekommen. Und dann noch so ein paar Shitcoins, weil sie es nur in Bitcoin und Ethereum auszahlen. Ja? Also das heißt, du musst überlegen, von 0,76 Bitcoin 0,16 Bitcoin zurückbekommen. Und 0,6 Bitcoin einfach Fucicato.
Shit.
Genau. Ja, schade. Aber that's life.
Aber besser als nichts.
Besser als nichts, ja. Ich habe es heute auch schon öfters erwähnt. So.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast ja erst damit gerechnet, eigentlich, du kriegst gar nichts
Ja.
mehr. Damit hast du
Ja.
ja einfach mal gerechnet. So, du bist vom
Und
Worst Case ausgegangen und jetzt
genau.
kriegst du wenigstens noch
Aber gutes Learning.
25%.
Gutes Learning.
Ja. Von daher, wenn man
Hast du
ja
die
immer sagt, immer
Bitcoins
das Positive
auf
sehen
einer
wollen.
eigenen Wallet jetzt, oder?
Ja.
Alles auf nice, sehr gut. Also, wenn ihr Bitcoins habt, macht nicht den Fehler wie der Thomas. Ja.
Ja, schön,
Ja.
schön auf den eigenen
Ja.
Ledger.
Ja. Wichtig und
Ja,
richtig.
das packen. Steht auch wieder ein Kauf an bei
Bevor wir
mir.
es
Also ich
vergessen,
kann das rein.
sendet gerne eure Portfolien an info@sparkoete.ch. Dann kommen die
Mach
gerne
das.
beim Dividenden-Donnerstag vor. Gerne mit auch Vorstellungen, je detaillierter, umso besser. Je kürzer, tatsächlich umso schwieriger für uns meistens. Das vielleicht nochmal vorweg. Ich glaube, die meisten wissen das zwar, aber trotzdem erwähne ich es gerne. Je besser und detaillierter ihr eure Vorstellung, ihr könnt ja auch anonymisieren direkt mit falschem Namen, wenn ihr das wollt, per PDF zusendet, umso besser können wir darauf eingehen. Wenn es so zwei, drei Sätze sind, ist es immer meistens relativ kurz. Da können wir auch immer weniger Feedback geben, meiner Meinung nach. Darum, je besser detailliert ihr auch über eure Strategie schreibt, umso mehr kann man dann auch gescheit diskutieren, meiner Meinung nach. Und jetzt
Ja.
zum Schluss, Johannes, wie ist deine Passphrase? Fragt er in Reflexen auch.
Ich hab das Kommentar schon gesehen
Ja,
gerade.
ja,
Nein, nein.
ja.
Genau, die haue ich jetzt hier natürlich raus, gleich während du auf Stopp drückst und der Stream beendet wird.
Okay, also, hau's jetzt raus. 3,
Nein,
2,
nein,
1,
nein,
let's
gar
go.
nicht.
Jetzt komm! Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch. Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram @sparkoyote. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!